Ja, zu Anfang möchte ich euch gerne noch ein paar Grüße weitergeben, gerade von der Gemeinde Freyung. Da habe ich gestern gepredigt. Ich glaube, ein großes Gebetsanliegen wäre auch dort, dass die sich auch am Sonntag versammeln könnten. Also ich glaube, das wäre schon etwas Besonderes. Die freuen sich total über die Räumlichkeiten, aber Samstagabend ist vielleicht doch ein bisschen ungünstig. Also ich glaube, das wäre ein wichtiges Gebetsanliegen. Ansonsten lasst uns Jesaja Kapitel 34 aufschlagen. Ich habe gemerkt, heute wurde schon so vieles auch gesagt, was ich auch eigentlich predigen möchte. Ich werde das einfach auch irgendwo auch zusammenfassen. Jesaja 34 und 35 ist heute dran. Der Titel: Der Tag der Rache und der Rettung des Herrn. Und mit diesen zwei Kapiteln schließen wir eigentlich auch den ersten großen Teil im Buch Jesaja ab. Viele werden sich darüber freuen. Wir sagen, oh, endlich ist es vorbei mit den vielen Gerichten. Das wird es aber auch noch weiterhin geben, aber nicht mehr so ausgeprägt. Also auch heute wieder, es geht viel um Gericht, aber wir haben auch wieder einen ja auch längeren Abschnitt, einen Lichtblick, wo von Gottes Errettung Gnade die Rede ist. Heute das Thema also, es gibt einen Tag Gottes, an dem er sich rächen wird, aber gleichzeitig wird es auch ein Tag der Errettung sein. Oder anders ausgedrückt, was für die einen Gericht bedeutet, bedeutet für die anderen Errettung. Wie könnte man es vielleicht darstellen? Es ist vielleicht wie so mit einer belagerten Burg. Die Feinde stürmen an, richten Unheil an und jetzt kommt so ein Verbündeter und der ringt den Feind nieder. Wie würden wir jetzt diesen Tag beschreiben? War es ein guter Tag, ein schlechter Tag? Nun ist die Frage halt, wen man fragen würde. Die einen würden sagen, es war ein grausamer Tag, wir wurden richtig niedergemacht. Und die anderen würden sagen, es war so ein grandioser Tag, wir haben endlich Befreiung erlebt. Und so wird am Ende dieser Tag Gottes sein, wenn Christus wiederkommt, ein Tag des Gerichts, aber für die anderen auch ein Tag der Errettung. Kapitel 34, da haben wir den Tag der Rache des Herrn. Ich lese die ersten vier Verse. Kommt herzu, ihr Heiden, um zu hören, und ihr Völker, horcht auf. Es höre die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und alles, was ihm entsprost. Denn der Herr ist zornig über alle Heidenvölker und ergrimmt über ihr ganzes Heer. Er hat über ihnen den Bann verhängt und sie zur Schlachtung dahingegeben. Ihre Erschlagenen sollen hingeworfen werden und der Gestank ihrer Leichname aufsteigen. Und die Berge werden von ihrem Blut triefen. Das gesamte Heer des Himmels wird vergehen und die Himmel werden zusammengerollt wie eine Buchrolle. Und all ihr Heer wird herabfallen, wie das Laub am Weinstock herabfällt und wie die verdorrte Frucht des Feigenbaums. Ich möchte die Betonung gerade auf die ersten Worte legen. Die Heidenvölker werden aufgefordert und da heißt es, kommt herzu, ihr Heiden, um zu hören. Und dann verkündigt Gott sein Zorngericht. Und da ist mir das nochmal wichtig geworden, was nicht nur diesen Völkern gilt, eigentlich auch jeden Einzelnen. Wir alle haben uns mit diesem Tag Gottes auseinanderzusetzen. Es gibt also einen Tag, wo Gott Rechenschaft fordern wird, wo wir uns vor ihm verantworten müssen, für all unsere Taten, für all unsere Worte, ja selbst für unsere Gedanken. Ich habe vor kurzem das Buch Prediger gelesen. Wir werden heute immer wieder auch mal so ein paar Verse auch davon hören. Es ist ja ein Buch, was uns zur Weisheit anleiten möchte. Und ganz zum Schluss finden wir die Summe des Gelehrten. Und da lesen wir Kapitel 12, 13 und 14 folgendes. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das ist also das Wichtigste. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allen Verborgenen, es sei gut oder böse. Und hier haben wir es wieder. Fürchte Gott und halte deine Gebote. Warum? Weil es einen Gerichtstag gibt. Wir müssen uns verantworten. Die Frage ist natürlich, wann sollte man sich denn mit so etwas beschäftigen? Nach diesem Prediger, fange früh damit an. Das finden wir in Kapitel 11, Vers 9. Freue dich in deiner Jugend, junger Mann, und lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. Wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen. Doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Viele Menschen meinen ja, also wenn man mit Gott zu tun hat oder mit der Bibel, also dann hat man ja keinen Spaß mehr. Keine Freude mehr im Leben. Dann ist es vorbei. Hört euch den Prediger an. Er sagt, freue dich. Freue dich an deiner Jugend. Also er ist überhaupt kein Freudenrauber. Aber dann hängt er doch noch was hinterher und sagt, aber denke daran, es wird einen Gerichtstag geben. Und das hilft uns dann, bedächtig zu leben. Nicht irgendwie dahin zu leben. Und er sagt, fang damit an, wenn du jung bist. Viele Menschen sagen sich natürlich, naja, das Ganze hat ja noch Zeit. Man schiebt das dann so auf das hohe Alter. Dann sagt man sich, wenn ich alt geworden bin, dann denke ich über Gott nach, über die Ewigkeit. Aber jetzt will ich erstmal das Leben natürlich genießen. Also man schiebt es auf die lange Bank. Hier nochmal ein Gedanken des Predigers, Kapitel 12, Vers 1. Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Also der Prediger ist sehr realistisch. Er sagt, im Alter tut sich der Mensch unheimlich schwer, nochmal über Gott nachzudenken, über die Ewigkeit. Warum ist das eigentlich so? Ja, weil er die ganzen Lebensentscheidungen schon getroffen hat. Und jetzt erzähl ihm mal und jetzt krempel dein Leben nochmal um. Der wird sagen, du bist verrückt geworden. Ich bin jetzt vielleicht 90 Jahre alt geworden und ich soll nochmal über solche Dinge nachdenken. Es ist vorbei. Das haben wir ja heute auch schon von Franz gehört. Manche meinen auch, naja, dann guck dir doch mal die Versammlungen an. Wer sitzt denn da? Ich komme aus einer Gemeinde, also wir hatten unheimlich viele alte Leute, wirklich eine reihenweise alte Leute. Und wenn man da mal reinguckt, würde man sagen, naja, das ist ja nur was für alte Leute. Nur was man bedenken sollte, ist, die sitzen da schon seit Jahrzehnten. Im jungen Alter haben sie sich nämlich dafür entschieden und die sitzen immer noch da. Das ist das Besondere. Und so ist das eigentlich auch in unseren Reihen. Die meisten treffen die Entscheidung für Gott im jungen Alter. Im hohen Alter tut sich der Mensch unheimlich schwer mit diesem Thema. Obwohl man sagen würde, er ist doch so kurz davor vor der Ewigkeit. Es ist egal. Im jungen Alter werden meistens diese Entscheidungen getroffen. Daher nehmen wir die Worte ernst. Lasst uns aufhorchen, wenn Gott redet. Lasst uns seine Stimme ernst nehmen. Denn sein Gericht ist auch ernst. Und das sehen wir jetzt auch in einem besonderen Bild. Das sind die Verse 6 bis 8. Da ist die Rede von einer Schlachtung. Und ich lese jetzt mal nur Vers 6. Das Schwert des Herrn ist voll Blut. Es trieft von Fett, vom Blut der Lämmer und Böcke, vom Nierenfett der Widder. Denn der Herr hält ein Schlachtopfer in Bosra und ein großes Schlachten im Land Edom. Für Israel war das kein unbekanntes Bild. Wir haben das heute schon gehört. Die haben ständig geopfert. Da kam man zum Tempelplatz und das ist dann nicht so, wie es in unseren Kinderbibeln oft ist, so sauber. Da ist der Altar sogar manchmal ganz sauber, nur sieht man so ein Lämpchen drauf. Nein, wenn man dorthin kam, sah man überall Blut und es roch nach Blut. Und der Altar war besudelt mit Blut. So sah es dann in Wirklichkeit aus. Und hier ist die Rede, am Ende wird ja Gerichtstag so sein. Überall Opfer. Gott opfert. Und wir lesen das hier, hier ist die Rede von Menschen. Aber Rico hat uns das auch schon gesagt. Diese alttestamentlichen Opfer, die weisen ja etwa auf etwas hin, auf die Zukunft, auf Jesus Christus. Von dem heißt es, er ist das Lamm Gottes, das für uns geschlachtet worden ist. Und das ist also die Entscheidung, die wir zu treffen haben. Entweder er oder ich. Und am Tag des Gerichts wird das die Frage sein. Habe ich Jesus Christus ergriffen, habe ich an ihn geglaubt, dann gilt sein stellvertretendes Opfer für mich. Wenn nicht, werde ich gerichtet. Da ist die Bibel ganz offen. Die Frage ist natürlich, was ist die große Schuld dieser Völker? Und das finden wir in Vers 8. Da ist die Rede nämlich davon, denn es ist ein Tag der Rache des Herrn, ein Jahr der Vergeltung für die Sache Zion. Zion, das ist Jerusalem. Das heißt, man hatte Israel grausam behandelt und daher nimmt Gott Rache an diesen ganzen Völkern. Und ein Volk wird hier in den nächsten Versen besonders herausgegriffen, das ist das Volk Edom. Edom, das war eine Nachbarnation gewesen im heutigen Südjordanien. Und die haben die Israeliten oft grausam behandelt. Sie hassten Israel. Das kommt uns ja auch irgendwo bekannt vor. Und die Bibel spricht oft über Edom. Es gibt sogar ein ganzes Prophetenbuch. Prophet Obadja, der spricht über das Gericht über Edom. Also, wir werden gerichtet oder die Völker werden gerichtet, weil sie das Volk Gottes schlecht behandelt haben. Und das lesen wir auch immer wieder in der Bibel. Es sind zwei Dinge, die wichtig sein werden im Gericht. Zuerst, hast du an den Schöpfer gedacht? Hast du an Gott gedacht? Hast du an ihn geglaubt? Das ist die Frage. Aber als zweitens wird auch immer wieder gefragt, wie hast du die Gläubigen behandelt? Wie hast du über die gedacht? Denk mal an Matthäus 25. Da haben wir auch das Bild, die Heidenvölker werden versammelt. Und da ist die Frage, habt ihr den Geringsten, und das meint dann den Gläubigen, habt ihr denen Wasser gegeben, habt ihr dem Brot gegeben? Das wird die Frage sein. Also wir merken, Gott liebt sein Volk und deswegen rächt er sich an die Heiden. Was bleibt am Ende von Edom übrig? Das sind die Verse 9 bis 15. Ich werde das jetzt nicht alles lesen. Jedenfalls ist da die Rede, dass es am Ende ein verwüstetes Land ist. Vielleicht Vers 11. Und der Pelikan und der Igel werden es einnehmen und die Eule und der Rabe werden darin wohnen. Die Meschnur der Verwüstung wird er darüber spannen und das Richtblei der Verödung. Vielleicht habt ihr das auch in eurer Fußnote stehen. Hier werden zwei Worte gebraucht, die wir schon ganz am Anfang der Bibel vorfinden. Verwüstung und Verödung. So wird es in Edom ausschauen. Und im ersten Buch Mose finden wir Ähnliches, dass am Anfang, als Gott Himmel und Erde erschuf, dass die Erde, wie war, wüst und leer. Das sind im Hebräischen die gleichen Worte. Wüst und leer. Aber am Anfang der Bibel lesen wir, dass Gott es nicht so lässt. Wir lesen plötzlich, da wachsen Pflanzen, da gedeiht es, da sprießt alles. In Edom nicht mehr. Es bleibt so. Und das will uns Gott hier sagen, für alle, die sich gegen Gott auflehnen, wird es am Ende so sein. Es wird kein Aufblühen mehr geben, keine Hoffnung. Und ich glaube, das ist ja eigentlich das Schreckliche, wenn wir daran denken, wie Gott richtet. Am Ende gibt es keine Hoffnung mehr. Die Hoffnung gibt es nur für hier, für die Erdenzeit. Hier haben wir uns zu entscheiden. Später nicht mehr. Aber ich glaube, Gott gibt uns manchmal schon hier auf Erden vielleicht so einen Vorgeschmack davon. Und wisst ihr, dafür muss uns Gott gar nicht das Schöne wegnehmen. Nochmal zu dem Prediger, den ich schon erwähnt habe. Der berichtet nämlich Folgendes, dass er sein Leben hat versucht zu genießen. Und er konnte es. Es war der größte König damals in der Umgebung gewesen, der reichste. Er hatte alles. Und immer wieder zieht er das Fazit, es ist alles so sinnlos, alles so leer. Das heißt, er konnte alles eigentlich genießen und sein Herz war absolut leer. Öde, Wüste. Das macht Gott uns hier schon auf Erden deutlich. Und ich hoffe, wir haben das selbst auch schon mal erlebt, dass das alles, was wir um uns haben, wir haben gigantisch viel, viel mehr als andere Nationen, dass uns das doch irgendwo leer lässt. Und das sollte uns zum Nachdenken geben. Die Bibel macht das immer wieder deutlich. In der Gottesferne erlebt man genau das, Wüste, dass alles leer wird und am Ende besonders dramatisch. Das heißt, in unser Leben muss Gott hinein. Das ist auch interessant bei dem Prediger. Wenn er Gott mit hineinbezieht in sein Leben, wisst ihr, wofür er dankbar ist? Für Brot und Wasser. Für die kleinsten Dinge wird man plötzlich dankbar. Das ist mit Gott möglich. Dass man morgens am Frühstückstisch sitzt und wirklich von Herzen Danke sagen kann für das Brot, für das Müsli. dass das alles nicht mehr selbstverständlich ist. Schließen wir dieses Kapitel ab mit den Versen 16 und 17. Ich lese mal Vers 16. Forscht nach im Buch des Herrn und lest es. Nicht eines von alledem wird fehlen. Zu keinem Wort wird man die Erfüllung vermissen. Denn mein Mund ist, der es befohlen, und sein Geist ist, der sie gesammelt hat. Also forscht nach im Buch des Herrn, das ist die Bibel gemeint. Und schaut, ob sich das am Ende alles so erfüllen wird. Hier haben wir also die Zusage Gottes, meine Verheißungen stehen. Sie sind felsenfest. Und Gott sagt, im Nachhinein werden Menschen diesen Abschnitt lesen und werden feststellen, dass es genauso gekommen ist. Die Heidenvölker sind gerichtet worden. Edom, Südjordanien, ist eine Wüstengegend geworden. Der sagt, ihr werdet es nachlesen und ihr werdet sagen, es stimmt, es ist genauso eingetroffen. Wisst ihr, und das sollte uns auch zum Nachdenken bringen. Die Bibel ist voll von Prophetien und voll von Prophetien, die sich schon erfüllt haben. Wisst ihr, und das ist das Wichtige. Wenn wir merken, hunderte von Prophetien haben sich erfüllt, dann sollten wir auch den Rest ernst nehmen. Dann wird es am Rest auch genauso passieren. Manche sagen sich ja schon, am Ende werde ich schon sehen, ob das hier wahr ist oder nicht. Werden wir schon schauen am Ende. Wisst ihr, in dieser Hinsicht wäre es fatal, weil das hier Gericht bedeutete. Und deswegen, Kapitel 34, Gott sagt uns, lies meine Worte und horche auf. Nimm mein Gerichtswort ernst. Gehen wir über zu Kapitel 35 und jetzt sehen wir die andere Seite. Das sind nämlich die Erlösten aus Israel. Die kommen in ihr Land zurück, sie waren zerstreut gewesen. Das wissen wir auch aus der Geschichte, immer wieder passiert. Überall waren sie unterwegs, hier in Europa, in den USA, überall finden wir sie. Und am Ende sehen wir sie, wie sie alle gemeinsam zurückkehren und sich freuen. Vielleicht noch mal ein kleiner Ausblick diesbezüglich. Menschen können sich ja heutzutage nichts Schlimmeres vorstellen als den Holocaust. Das stimmt. Das war was Furchtbares, Grausames für die Juden. Doch die Bibel sagt uns, das ist noch nicht das Ende für Israel. Es wird in der Zukunft eine Drangsal für Israel geben, die noch viel schlimmer sein wird. Da werden sogar Zahlen genannt. In Sacharja 13, da heißt es, nur ein Drittel wird überleben von dem Volk Israel. Ein Drittel. Das ist schlimmer, als was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Ein Drittel. Aber wovon Kapitel 35 spricht, ist das danach. Nachdem ein Drittel übrig geblieben ist und dies ein Drittel kehrt zurück. Lesen wir die ersten zwei Verse. Die Wüste und Einöde wird sich freuen, und die Steppe wird frohlocken und blühen wie ein Narzissenfeld. Sie wird lieblich blühen und frohlocken. Ja, es wird frohlocken und Jubel geben, denn die Herrlichkeit des Libanon wird ihr gegeben. Die Pracht des Karmel und der Saronebene. Sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes. Hier merken wir sehr deutlich, das ist ein Kontrast. Edom ist verwüstet, ist leer. Die Israeliten kommen zurück in ihr Heimatland. Sie finden das genauso vor. Es war auch alles verwüstet worden, aber plötzlich blüht es auf. Und ich glaube, es gibt ja kaum etwas Schöneres, als was man manchmal erlebt, vielleicht in der Wüstengegend. Wenn es mal so ein bisschen geregnet hat und dann fängt eine Wüste an zu blühen und man glaubt es kaum. Und dieses Bild wird uns vor Augen gemalt. Aber lest genau. Mit was steht das in Verbindung? Warum ist das so? Hier heißt es, sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes. Wenn Gottes Herrlichkeit anfängt zu erscheinen, dann blüht alles auf. Und das haben wir schon sehr häufig gehört, auch in den Zeugnissen, auch von Geschwistern, die das erzählt haben. Sie sagten, ich habe so eine Schuld gehabt, vielleicht verschiedenste Bindungen, Dinge, von denen man nicht loskam, Ängste. Viele erzählen, dass sie keinen Lebenssinn hatten, vielleicht sogar sich umbringen wollten. Und dann haben sie die Herrlichkeit Jesu das erste Mal gesehen, wirklich gesehen. und haben verstanden, was dort am Kreuz auf Golgatha passiert ist. Und dann sagen sie Folgendes: und dann ist mein Leben aufgeblüht. Es ist völlig anders geworden. Vielleicht ein Beispiel aus der Bibel, wo wir das auch so deutlich sehen, das ist der Mose. Mose begegnet Gott das erste Mal am Dornbusch, der brennt. Und wir merken, ab diesem Zeitpunkt ist sein Leben anders. Er ist nicht mehr derselbe. Auf dem Berg Sinai, er geht da hoch zu Gott, sieht seine Herrlichkeit, von hinten darf er so schauen. Und wenn er runterkommt, strahlt sein Angesicht. So gewaltig, dass er irgendwo auch, heißt es mal wieder, eine Decke drüber ziehen muss. Aber denken wir auch an seinen Charakter. Am Anfang, er ist so aufbrausend, packt die Dinge immer selber an, er schlägt sogar einen Mann. Und dann später, ich glaube im 4. Buch Mose heißt es von ihm, er war der sanftmütigste Mann auf Erden. Das macht Gott in unserem Leben. Von jemand, der zornig ist, aufbrausend ist, der sanftmütigste Mann. Das macht Gott, wenn er uns umkrempelt, wenn seine Herrlichkeit erscheint. In den Versen 3 und 4 geht es zeitlich erstmal wieder zurück. Denn Israel guckte jetzt natürlich hin und sagte, ja, Wahnsinn, wie es am Ende sein wird für uns. Alles blüht auf, aber noch waren sie umlagert. Die Feinde waren um sie ringsumher. Und da bekommen sie diese Ermutigung. Stärkt die schlaff gewordenen Hände und macht fest die strauchelnden Knie. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, das ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Israel umlagert, alles so trostlos. Und dann ist es irgendwann auch so, auch für die Gläubigen, die Beine werden schwer, man lässt die Hände schlaff herunterfallen, das Herz ist mutlos geworden. Interessanterweise werden diese Verse später im Neuen Testament nochmal zitiert. Die Bibelkenner wissen das sicherlich, Hebräer 12, da haben wir die gleichen Verse, die der Hebräerschreiber nutzt. Es ist ein bisschen andere Situation, aber er sagt, es passt auch hierhin. Der Kontext, die Juden haben Christus gefunden, den Messias, glauben an ihm, halten an ihm fest. Und dann merken sie plötzlich Folgendes, dass das Leben nicht unbedingt einfacher wird dadurch. In gewisser Weise ja, diese Freude an der Vergebung, man hat Lebenssinn. Auf der anderen Seite bekamen sie Druck von ihren eigenen Landsleuten, erheblich Druck. Der Hebräerschreiber sagt, sie müssen leiden, sie wurden auch beraubt. Zum Glück musste noch keiner so wirklich das Leben lassen, aber sie sind müde geworden und haben sich gefragt, wozu das Ganze. Und sie wussten genau den Ausweg. Sie mussten sich nur von Jesus absagen und zurückgehen und dann waren die Probleme vorbei. Also es ist so ein bisschen wie so ein müde gewordener Läufer. Stellen wir uns einen Marathonlauf vor. Es sind immer noch vielleicht 15 Kilometer zu laufen, da sagt sich jemand, ich kann nicht mehr. Und er setzt sich einfach hin. Und dann braucht er jemanden, der vielleicht vorbeiläuft und sagt, komm, steh auf. Lass uns gemeinsam weiterlaufen. Wir werden das Ziel erreichen. Und das macht der Hebräerschreiber. Und dann fordert er sie auf, eure Beine sind müde geworden, steh auf, lauf weiter. Die Hände sind schlaff geworden, richte sie wieder auf, ergreife Jesus Christus wieder. Fasse wieder Mut. Und ich glaube, wir alle brauchen solche Ermutigungen. Wir erleben das alle, dass es manchmal schwierig ist, als Christ unterwegs zu sein. Auch heute, vieles, was wir sagen, würden Menschen nur den Kopf schütteln, verstehen uns nicht. Und es gibt Länder, da werden sie auch grausam verfolgt, die Christen. Und es kostet die so viel. Und dann werden wir müde. Also, wir müssen weitermachen. Wir müssen uns wieder hinstellen. Wir müssen den Lauf weiter vollenden. Kommen wir zu den Versen 5 bis 7. Wieder ein Hoffnungsblick. Die Schöpfung wird erneuert. Hier ist die Rede von Heilung und Belebung. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Der glutheiße Boden wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. Wo zuvor die Schakale wohnten und lagerten, wird ein Gehege für Rohr und Schilf sein. Also Heilung und Belebung wird für die Zukunft verheißen. Ich meine, wenn wir unser Leben jetzt schon angucken als Gläubige, viele würden das schon bezeugen und sagen, ich habe das erlebt, dass Gott heilt, dass er einen belebt. Auch tatsächlich von körperlichen Krankheiten. Andersrum wird uns nirgendwo verheißen, dass wir jetzt schon alles bekommen. Bei Clara ist es so, sie ist immer noch im Rollstuhl. Walter hat Rheuma. Da sind wir noch weit weg davon, dass der Lahme springen kann. Wir haben eine Schwester in Freyung, die ist blind. Und sie akzeptiert das so. Sie betet gar nicht um Heilung groß. Sie ist alt geworden, hat das so hingenommen. Aber wisst ihr, am Ende wird genau das verheißen. Der Lahme wird springen. Das heißt, Clara wird springen. Wir können das wortwörtlich nehmen. Ich finde das so wunderbar, dass der Herr uns jetzt schon durchträgt. Auch jetzt erleben wir das, ja, wie er uns aufrechterhält. Wir haben solche Verse, dass Gott uns nicht mehr auflädt, als wir tragen können. Und er hilft uns zu tragen. Denken wir an den Apostel Paulus. Er sagte auch, ich habe da etwas in mein Leben hineinbekommen. Wir rätseln immer noch, was es ist. Aber er sagt, es war so schwer für mich, ich habe dreimal den Herrn angefleht, er soll das wegnehmen. Und dreimal kriegt er die Antwort, nein, ich werde das in deinem Leben lassen. Aber das ist die Begründung Gottes. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Das heißt, wo der Paulus tagtäglich schwach war, wegen dieser einen Sache, hat sich Gottes Kraft immer wieder neu gezeigt. Und Paulus konnte bezeugen, ja, jeden Tag habe ich genug Kraft, das durchzustehen. Und das ist die Verheißung Gottes für unser jetziges Leben. Es wird immer reichen, bis zum Ziel. Aber für die Zukunft ist uns mehr verheißen worden. Dann werden die Lahmen springen, die Blinden werden sehen können. Da gibt es das alles nicht mehr. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges zu wissen. Kommen wir zu den letzten Versen. Das ist die Rede von einem heiligen Weg, der nach Jerusalem führt. Verse 8 bis 10. Und eine Straße wird dort sein und ein Weg, man wird ihn den heiligen Weg nennen. Kein Unreiner wird auf ihm gehen, sondern er ist für sie, die auf dem Weg wandeln. Selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Dort wird es keinen Löwen geben und kein Raubtier wird zu ihm herankommen oder dort angetroffen werden, sondern die Losgekauften werden darauf gehen. Und die Erlösten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Wonne und Freude werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen werden entfliehen. Also Gott bahnt einen Weg nach Jerusalem. Und hier sehen wir jetzt die Erlösten Israels, wie sie zurückkehren in ihr Heimatland. Ich wollte euch nur noch ein paar Dinge dazu mitgeben. Einmal, um das Ziel zu erlangen, ist keine weltliche Klugheit verlangt. Was lesen wir hier? Einfältige gehen auf diesem Weg oder anders gesagt Ungebildete, ganz einfache Menschen. Und das finde ich so toll bei Gott, dass er sich nicht die Weisen dieser Welt aussucht. Würden wir ja vielleicht machen. Aber das sehen wir immer wieder in der Bibel. Jesus, der lobt seinen Vater auch an einer Stelle und sagt, ich bin so glücklich darüber, dass du dich nicht denen offenbarst, die klug sind, weltlich gesehen, sondern diesen einfachen Leuten. Der meint da seine Jünger, Fischer, Zöllner, also Steuereintreiber, ganz einfache Leute damals. Jesus sagt an einer anderen Stelle, ihr müsst klein werden wie Kinder. Das heißt demütig werden, voller Vertrauen zu dem Vater. Das ist wichtig für diesen Weg. Weiter heißt es, auf diesem Weg befinden sich die Losgekauften. Das sind nicht die Leute, die meinen, sie schaffen das selber im Leben, sondern die zugeben und sagen, ich schaffe es eben nicht. Ich kann Gott gar nichts beweisen. Eigentlich bin ich ein Gebundener von meinen ganzen Trieben und so weiter. Und ich muss losgekauft werden, befreit werden. Solche Leute gehen da. Dann ist es ein sehr sicherer Weg. Hier ist die Rede von dem Löwen oder von anderen Raubtieren. Und hier heißt es, denen ist es nicht erlaubt, die Erlösten zu rauben. Gerade damals in Israel gab es viele Löwen, gerade so nahe Jordanebene. Und das kannte man, dass da plötzlich ein Raubtier plötzlich da stand. Und hier ist die Rede davon, diese Tiere werden wir nicht mehr finden. Wir können es natürlich übertragen. Jesus sagt uns jetzt schon, den Weg, den wir gehen, da möchte ich euch bewahren, dass ihr ans Ziel kommt. Und er gebraucht da gerade dieses Bild, was ja für uns auch so verletzlich ist, das Bild der Schafe. Schafe können sich nicht selber wehren. Die sind so darauf angewiesen, auf den Hirten, gerade wenn ein Raubtier kommt. Jesus sagt Folgendes, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Das ist die Zusage, die wir jetzt schon haben. Aber am Ende dürfen wir wissen, dass alles, was uns rauben will, beiseite geschafft wird. Es wird es nie wieder geben. Dann das Ende des Weges. Hier heißt es, Kummer und Seufzen entflieht, alle jubeln. Und ich glaube, das ist ein gewaltiges Bild, eine ewige Freude, die uns verheißen wird. Was ich persönlich noch toll finde bezüglich diesem Weg, in Kapitel 40, Vers 3 wird uns nochmal gesagt, da gibt es den Weg des Herrn. Wisst ihr, es ist nicht nur so, dass Gott uns diesen Weg bahnt bis zum Ziel, sondern da ist jemand gewesen, der uns vorangelaufen ist. Das ist Jesus Christus. Die Bibel nennt ihn so. Er ist ein Anführer, der vorangeht. Er treibt uns nicht nur von hinten und sagt, so musst du laufen, sondern es gibt Fußstapfen, denen wir hinterhergehen können. Und in seinen Fußstapfen wollen wir auch weitergehen. Denn dann kommen wir sicher ans Ziel. Schließen wir ab. Diese zwei Kapitel möchte ich nochmal zusammenfassen mit einer Aussage aus dem Propheten Maleachi. Das ist ja der letzte Prophet, den wir im Alten Testament haben. Und zu Zeiten des Propheten Maleachis lesen wir davon, dass die Menschen sehr gleichgültig geworden waren. Und viele Menschen redeten so, es ist doch eigentlich egal, ob man mit Gott unterwegs ist oder nicht. Es ist doch egal, ob man ihm dient oder nicht. Am Ende wird es für uns alle gut ausgehen. Kennen wir. Und dann hören wir plötzlich, dass sich da Menschen sammeln und die bilden dazu einen Kontrast. Maleachi 3, 16 bis 18. Da besprachen sich miteinander, welche den Herrn fürchteten, und der Herr achtete auf und hörte es. Hier möchte ich kurz stehen bleiben. Wir haben am Anfang gehört, horcht auf, höre hin, es gibt einen Gerichtstag. Aber wisst ihr, Gott hört auch auf uns. Wenn die Gläubigen sich sammeln und sagen, wir wollen ganz bewusst mit Gott leben, der achtet darauf. Das ist ihm wichtig, dass wir diese Entscheidung treffen. Und dann heißt es weiter, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchteten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscher, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden. An dem Tag, den ich bereite, der Tag des Herrn. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Und jetzt ganz wichtig. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Und darum ging es hier in Jesaja Kapitel 34 und 35. Es gibt einen Unterschied. Es gibt einen Tag des Herrn und er wird an diesem Tag einen Unterschied machen. Denken wir daran, sein Wort sagt es. Für die einen wird es ein Tag des Gerichts sein, für die anderen ein Tag der Erlösung. Und deswegen lasst uns aufhorchen, wenn der Herr spricht. Amen.